Ja, wir haben am Freitag den Römerbrief zu Ende gelesen. Und da kam ja ein Ausdruck vor. Wer kann sich daran erinnern, der noch etwas zum Gesprächsthema wurde? Geheimnisse. Ich lese den Vers nochmal vor. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam. Ihm, dem alleinweisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Hier wird gesprochen von der Offenbarung des Geheimnisses. Was für ein Geheimnis ist hier gemeint? Oder von welchen Geheimnissen spricht die Bibel? Wir kennen ja den Begriff Geheimnis. Wenn man von Geheimnis spricht, dann spricht man von etwas Verborgenen, etwas, was man nicht weiß. Und das Wort, das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist das Wort Mysterion. Und Mysterion, das hört sich schon sehr mysteriös an. Da fragt man sich natürlich, was ist an der Bibel mysteriös? Und es gibt ja wirklich, also wenn man einen katholischen Priester nimmt oder die katholische Kirche sagt, die Bibel sei sehr mysteriös, man kann sie nicht verstehen. Nur die Priester, die von Gott begabt sind und beauftragt sind, die können das Wort richtig auslegen und deswegen als Laie soll man es erst gar nicht probieren. Deswegen am besten die Bibel im Schrank lassen und nicht lesen, weil man sie sowieso nicht verstehen kann und in der Kirche hört man dann ja, wie der Priester das auslegt und das Mysteriöse erklärt. Und so hat die katholische Kirche den Begriff des Mysteriums verändert und da etwas draus gemacht, was biblisch gesehen nicht so ist. Was verstehen wir biblisch unter einem Geheimnis? Ist es wirklich etwas, was wir nicht wissen können und wo wir einfach sagen müssen, das lassen wir stehen, das kann man nicht verstehen und dann weiterlesen. Nein, die Bibel gibt eine andere Erklärung des Geheimnisses. Und zwar ist ein Geheimnis, ein neutestamentliches Geheimnis etwas, was im Alten Testament verborgen war, was noch nicht bekannt war und im Neuen Testament bekannt gegeben worden ist. Das wurde uns im Neuen Testament mitgeteilt. Es gibt da einige Geheimnisse im Neuen Testament, die uns erklärt werden. Wie viele Geheimnisse sind das? Ich höre 8, ich höre 12, ich sage jetzt mal 10. Jonathan hat es gewusst. Es gibt 8 göttliche Geheimnisse und 2 satanische Geheimnisse. Und wenn man dann noch etwas die Zählweise ändert, dann kommt man auf 12, aber wir bleiben jetzt bei der Zählweise von 10 Geheimnissen. 10 Geheimnisse und wir wollen die heute etwas betrachten. Hat jemand eine Idee, was für Geheimnisse das denn sind? Im Glauben hängt es zusammen, ja. Also
Geheimnisse, die nur Gläubige verstehen.
Nur Gläubige verstehen die, zumindest im vollen Ausmaß. Ich meine, verstandesmäßig, wenn man das einem Ungläubigen erklärt, kann er da sicher auch manche Sachen nachvollziehen. Aber wirklich verstehen, das ist ja, geschieht ja nur unter der Erleuchtung des Heiligen Geistes, wie der Rest des Wortes ja auch. Wir müssen erleuchtet werden durch den Heiligen Geist. Unser Verständnis muss erleuchtet werden, damit wir das in rechter Weise verstehen. Es geht aber sogar noch weiter, wenn wir den Korintherbrief lesen, dann lesen wir, wie Paulus davon spricht, dass manche Gläubige nur Milch trinken, also nur Milch zu sich nehmen und andere Gläubige Fleisch essen. Das Fleisch des Wortes. Das heißt, es gibt da die sogenannten Vegetarier in Anführungsstrichen und die Fleischesser, die schon das Fleisch verdauen können. Und das hängt zusammen mit dem Wachstum eines Gläubigen. Es gibt Gläubige, die auf der Stelle stehen geblieben sind und die einfach nicht weiter wachsen. Und die können immer nur Milch trinken. Die brauchen immer Babymilch. Tag für Tag brauchen sie Babymilch und können nichts anderes vertragen. Und wenn jemand schon seit Jahren gläubig ist, sollte es so sein, dass er schon sehr viel Fleisch verdauen kann oder können sollte. Und die Geheimnisse gehören zu der Nahrung, die das Fleisch darstellt. Das Fleisch für die Gläubigen. Und somit kann es nicht mal jeder Gläubige verstehen, dieses Geheimnis oder diese Geheimnisse. Manche Geheimnisse vielleicht schon, andere wieder nicht. Somit ist es durchaus wertvoll, sich mit diesen Geheimnissen zu beschäftigen. Wir lesen im Korintherbrief, 1. Korinther 2, Vers 6. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften. Also die Apostel reden unter den Gereiften Weisheit, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ja, es geht hier um Weisheit für die Gereiften, also es ist nötig, gereift zu sein, um diese Weisheit zu verstehen. Es ist eine verborgene Weisheit, eine Weisheit, die in der Welt nicht vorhanden ist. Das, was die Welt für weise hält, ist keine Weisheit im biblischen Sinne, aber es ist Weisheit, die für Gläubige da ist und die Gott zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Es sind auch Wahrheiten, die für uns vorherbestimmt sind und durch die wir erbaut und erquickt, erfreut und verändert werden sollen. Wer war derjenige, der uns die Geheimnisse mitgeteilt hat, hauptsächlich? Paulus, ja. Er spricht in 1. Korinther 4 davon. Da sagt er, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich selbst nicht, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich rechtfertigt. Ja, der Paulus bezeichnet sich als Haushalter der Geheimnisse Gottes. Und von dem her macht es auch Sinn, dass der Paulus in seinen Briefen uns diese Geheimnisse mitteilt. Da möchte ich jetzt anfangen, auf diese Geheimnisse einzugehen. Ich gehe auf das erste Geheimnis aber nicht ein. Das erste Geheimnis ist das Geheimnis des Himmelreiches, das uns im Matthäusevangelium Kapitel 13 mitgeteilt wird. Dieses Geheimnis wird durch viele Gleichnisse erklärt und es würde den Rahmen einer Predigt sprengen, darauf einzugehen. Deswegen gehe ich gleich über zum zweiten Geheimnis. Das zweite Geheimnis ist das Geheimnis der sieben Sterne. Kann sich da jemand was drunter vorstellen unter dem Geheimnis der sieben Sterne? Wir finden das Geheimnis der sieben Sterne in welchem Buch? Offenbarung. Offenbarung, richtig. In welchem Kapitel? Kapitel 1 ab Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Also es ist das Geheimnis der sieben Sterne und der sieben Leuchter. Und es wird auch gleich erklärt, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Was können wir lernen aus diesem Geheimnis? Also jede dieser sieben Gemeinden hat einen Engel, hat einen Stern und höchstwahrscheinlich ist es mit diesem Engel einfach die Boten der Gemeinde, also die Verantwortlichen der Gemeinde gemeint. Und zusätzlich hat die Gemeinde sieben Leuchter. Die Leuchter stehen in der Offenbarung und in der Bibel oft für das Zeugnis, dass jemand ein Zeugnis ist für den Herrn, ein Zeugnis für Gott. Und so sind die sieben Gemeinden ein Zeugnis für den Herrn. Und dieser Leuchter kann auch weggenommen werden. Es wird gewarnt auch in der Offenbarung, dass der Herr den Leuchter wegnimmt, wenn sie ihm nicht treu sind. Das heißt, eine Gemeinde, die untreu ist, dem Herrn untreu ist, dem Wort untreu, dieser Gemeinde wird der Leuchter zu einem bestimmten Zeitpunkt weggenommen, sodass diese Gemeinde kein Zeugnis mehr ist in dieser dunklen Welt. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Diese Welt ist gefallen, sie ist dunkel, sie ist finster. Und in dieser Finsternis, in diese Finsternis hinein, sollen wir ein Licht sein. Ein Licht sein, das strahlt an einem dunklen Ort, das andere erreicht, durch das andere das Licht sehen dürfen und aus der Finsternis hinauskommen zu dem Licht. Die Quelle dieses Lichts ist natürlich der Herr Jesus selbst. Der Herr Jesus ist das Licht der Welt. Und er sagt, wer zu mir kommt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und so haben wir als Gemeinde, auch als einzelne Gläubige, diese Beauftragung, Licht zu sein. Und wir sind Licht, der Herr hat es uns verheißen, und als Licht auch zu leuchten in der Finsternis. Das war das erste Geheimnis, das Geheimnis der sieben Sterne und der sieben Leuchter. Entschuldigung, das zweite, das erste hatten wir nicht behandelt, also das erste, das wir heute behandeln. Jetzt kommen wir zum dritten, das Geheimnis des Leibes. Das sehen wir im Epheserbrief. Epheser, Kapitel 3, Abvers 1. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat, in Christus Jesus unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Dies ist das Geheimnis des Leibes. Worin besteht das Geheimnis? Das Geheimnis besteht darin, dass der Leib Christi ein Leib ist, der aus Juden und aus Heiden besteht. Es ist ein Leib und in diesem Leib sind sowohl Juden als auch Heiden vereint. Sie sind Teil dieses Leibes der Gemeinde. Und das ist eine ganz besondere Gemeinschaft, die im Alten Testament noch nicht bekannt gegeben worden ist, die noch nicht offenbar war, es war verborgen. Und durch die Gemeinde wird dadurch die Weisheit Gottes verkündet. Und zwar den himmlischen, den Gewalten in den himmlischen Regionen. Was ist damit gemeint? Damit sind Engelwesen gemeint. Das heißt, die unsichtbare Welt beobachtet die Gemeinde. Die Engel beobachten die Gemeinde und sie erfahren durch die Beobachtung der Gemeinde die Weisheit Gottes. Das müssen wir uns vor Augen halten, dass da, wo sich die Gläubigen versammeln, auch die Engel sich versammeln und die Engel Beobachter sind, die Engel Einblick bekommen in die Weisheit Gottes. Und das ist etwas sehr Besonderes, auch ein Grund dafür, ein Anlass dafür, dass wir uns würdig versammeln sollen und dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir vor Gott kommen, dass wir vor ihn kommen und dass nicht nur wir einfach hier sind, sondern der Herr Jesus ist in unserer Mitte und auch die Engel versammeln sich und bekommen Einblick und erfahren von der Weisheit Gottes. Diese Weisheit wird bekannt gemacht und sie war geplant nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, wie wir hier lesen, in Christus Jesus. Und es ist diese Weisheit, die uns den Freimut gibt und den Zugang zu Gott durch den Glauben an ihn. Das ist ein wunderbares Geheimnis, das Geheimnis dieses Leibes, weil wir alle Glieder an diesem einen Leib sind und die Scheidewand abgebrochen ist, sodass wir gemeinsam zum Herrn, zu Gott kommen dürfen, sowohl Juden als auch Heiden aus jedem Volk. Dann kommen wir zum nächsten Geheimnis, zum vierten, das Geheimnis des innewohnenden Christus. Davon lesen wir im Kolosserbrief. Ich lese ab Vers 24, Kapitel 1, ab Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinem Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihn wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis Christus in uns, dass der Herr Jesus Christus, der Messias, in diese Welt kommt, dass er für uns in den Tod geht, dass er aufersteht, dass er auffährt und dass er zu uns kommt. Er kommt zu uns, um in uns zu wohnen. Das lesen wir auch in Johannes 14. Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, das ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, der Herr Jesus kommt zu uns, um in uns zu wohnen. Und in Vers 27 lesen wir dann: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte: Ich gehe hin und ich komme zu euch. Der Herr Jesus ist hingegangen und ist zu uns gekommen und er wohnt in jedem Gläubigen. Jeder Gläubige ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber nicht nur ein Tempel des Heiligen Geistes, sondern der Herr Jesus selbst wohnt in dem Gläubigen und der Vater wohnt in dem Gläubigen. Und wir haben auch gelesen, dass die Bedingung, diese Gemeinschaft zu erfahren, die ist, dass wir sein Wort befolgen. Die Gemeinschaft kann betrübt werden, wenn wir sein Wort nicht befolgen, sodass wir dieses Bewusstsein, dass der Herr in uns wohnt, nicht so haben, wie wir es haben sollten. Demnach sind wir auch aufgefordert, sein Wort zu befolgen, in seinem Wort zu bleiben, in ihm zu bleiben, um auch wirklich diese Gemeinschaft erfahren zu dürfen. Es ist aber eine herrliche Verheißung, die der Herr Jesus uns gibt. Und auch Paulus drückt das nochmal im Kolosserbrief so aus. Im Kolosserbrief Kapitel 3, ab Vers 1 lesen wir: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet ihr auch mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also wir werden aufgefordert, nach dem zu trachten, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wir sind ja selbst mitversetzt in die himmlischen Regionen in ihm, und so sollen wir nicht nach dem streben, was auf der Erde ist, sondern nach dem, was droben ist. Und die Begründung liegt darin: Wir sind gestorben. Wir sind gestorben und unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir haben ein verborgenes Leben, eine verborgene Lebensquelle, die jetzt ein Ungläubiger nicht sehen kann. Er weiß nicht, wo diese Lebensquelle, diese Lebenskraft, die in Christus verborgen ist, herkommt. Aber sie ist da und sie faltet sich aus, sie entfaltet sich. Und so wirkt der Herr in dem Leben eines Christus durch dieses verborgene Leben. Und weil dieses verborgene Leben da ist, sollen wir uns auch nach dem ausstrecken, was droben ist, und das suchen und so die Gemeinschaft mit ihm haben. Dieses verborgene Leben spricht auch davon, dass Christus in uns ist. Dann kommen wir zum nächsten Geheimnis, das Geheimnis der Braut. Davon lesen wir im Epheserbrief. Kapitel 5, Abvers 25. Ich lese Abvers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ja, wir wissen ja, dass wir von der Ehe etwas über die Gemeinde lernen dürfen und von der Beziehung des Christus zur Gemeinde etwas für die Ehe lernen dürfen. Paulus geht ja weiter in Vers 28. Er sagt: Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Er nimmt dieses Beispiel eben einer Ehe und betont hier, wie der Mann eben seine Frau pflegt, wie er sich um sie kümmert. Und in den Versen davor, ab Vers 26, wird er gesagt, dass er die Gemeinde gereinigt hat. Der Herr Jesus hat die Gemeinde gereinigt, er hat sich für sie hingegeben und hat praktisch so sich dafür eingesetzt, dass die Gemeinde rein sei, ohne Runzeln, ohne Flecken. Und da sehen wir auch eine Verpflichtung für den Mann. Der Mann ist verpflichtet, seine Frau zu reinigen. Das heißt, die Frau zu lieben heißt nicht nur, um sich zu kümmern, für sie da zu sein, sondern es heißt auch, Dinge im Leben der Frau zu korrigieren und da eine reinigende Wirkung auf sie zu haben, wie praktisch Christus selbst auf die Gemeinde gehabt hat, indem er sie gereinigt hat und ohne Flecken und Runzeln darstellen wird vor ihm. Das heißt, auch da ist es wichtig, eben zu schauen, wo sind da Punkte, wo korrigiert werden müssen. Und da hat der Mann eine Verantwortung, das zu tun. Und da es eine Ordnung von Gott ist, wird es auch Dinge geben, die der Frau nicht von selbst auffallen, sondern die dem Mann auffallen und er auch da wirklich beobachten soll und Sachen eben korrigieren soll. Auf der anderen Seite sehen wir eben, wie Christus das vergleicht, wie Paulus das vergleicht, die Beziehung des Mannes zu seiner Frau und Christus zu der Gemeinde. Und Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen, indem er selbst in den Tod gegangen ist, indem er sich hingegeben hat und er hat seine Frau, die Gemeinde, die Braut, so sehr geliebt, dass er für sie gestorben ist. Das ist natürlich nicht nur für Ehemänner ein Vorbild, sondern dieses Vorbild, was Christus getan hat, ist für uns alle ein Vorbild und wir sollen dieses Vorbild nachahmen und bereit sein, für die anderen zu sterben. Das ist aber trotzdem interessant, dass er diesen Vergleich macht. Und in Vers 30 geht es ja weiter, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Er zitiert jetzt das Alte Testament, das erste Buch Mose, und sagt, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Durch die Ehe besteht eine ganz besondere Einheit, ein Ein-Fleisch-Werden, was sowohl aufs Körperliche sich bezieht, aber eben es bezieht sich auch auf den ganzen Menschen oder auf die beiden, die sich hier vereinigen in der Ehe. Und da es so eine Vereinigung ist, die so tief geht und so weit geht, sagt er, dieses Geheimnis ist groß und ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Der Herr Jesus ist mit seiner Gemeinde verbunden. Wir sind sein Leib. Wenn wir sein Leib sind und er das Haupt ist, dann heißt es, dass es eine ganz tiefe, eine ganz feste, eine fest verwobene und verankerte Verbindung ist, die sich nicht auflösen wird. So ist es ja auch für die Ehe geplant, dass die Ehe nicht aufgelöst werden soll. Und so wird es bei Christus und der Gemeinde sicher sein, diese Verbindung wird nicht aufgelöst, sondern der Herr wird dafür sorgen, dass die Gemeinde wirklich so tadellos und ohne Flecken, ohne Runzeln dann vor ihm stehen wird, dass sie rein vor ihm stehen wird. Und das ist was wir im Glauben auch annehmen dürfen, dass der Herr genau das tut. Wir lesen in der Offenbarung auch noch darüber, in Offenbarung 19. Ab Vers 6. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tue es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ja, hier wird gesprochen von der Hochzeit des Lammes. Es wird tatsächlich eine Hochzeit geben, wenn nämlich die Gemeinde bereits entrückt ist, wenn sie im Himmel ist und auch gereinigt ist, das Preisgericht ist vorbei, dann ist die Frau bereit praktisch für diese Hochzeitszeremonie. Sie darf sich dann in feine Leinwand kleiden, die rein ist und glänzend, und das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt wird nichts mehr Sündhaftes da sein, es wird nichts mehr ans Licht gebracht werden können, was der Gemeinde vorgeworfen wird, was der Braut vorgeworfen wird, sondern es wird nur noch das übrig bleiben, was die Gerechtigkeit der Heiligen ausmacht. Es werden ihre gerechten Werke, die ihnen nachfolgen, werden übrig bleiben und sichtbar sein, aber nicht mehr das Versagen und die Dinge, wo die Gläubigen falsch gehandelt haben. Das wird alles weggenommen und das ist ein Moment, dem wir ja auch entgegensehen. Zum einen, wenn wir unseren Leib loswerden, dieser sündige Leib, der uns immer wieder in eine falsche Richtung treibt und zieht, er wird verwandelt werden, wir werden einen neuen Leib bekommen, der sündlos ist, der rein ist und der fein ist. Und dann werden wir an dieser Zeremonie teilnehmen dürfen als die Braut des Lammes. Das ist auch schon das Stichwort für das nächste Geheimnis, das Geheimnis der Verwandlung. Davon lesen wir in 1. Korinther 15, ab Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg, Tod, wo ist dein Stachel, Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Worin besteht das Geheimnis? Das Geheimnis besteht darin, dass wir nicht alle entschlafen, aber alle verwandelt werden. Das heißt, nicht alle Gläubigen werden sterben. Ein Teil der Gläubigen hat das Vorrecht, verwandelt zu werden und entrückt zu werden. Und wir hoffen natürlich, dass wir zu diesen Gläubigen dazugehören dürfen, die dieses Vorrecht haben, und dürfen auch in dieser Hoffnung zuversichtlich sein, denn die Zeichen sind ja wirklich so, dass sich alles zuspitzt und die Entwicklung in der Welt eben darauf hindeutet, dass diese Entrückung nicht lange auf sich warten lässt. Diese Hoffnung haben wir und das Geheimnis besteht darin, dass wir alle verwandelt werden. Sowohl die in den Gräbern sind, als auch die, die leben, werden verwandelt werden und einen neuen Leib bekommen. Einen unverweslichen Leib, einen Herrlichkeitsleib, ein Leib, der nicht mehr vergänglich ist, ein Leib ohne Blut, ein Leib, der durch den Geist letztendlich erhalten wird. Es ist aber doch ein materieller Leib, ein Leib, den man auch anfassen und berühren kann. Und das ist ein Geheimnis, diese Verwandlung, die einhergeht mit der Entrückung und der Auferstehung. Auch dieser Zusammenhang war so im Alten Testament eben nicht bekannt. Und diese Erwartung, die wir haben, soll uns Mut geben, soll uns anspornen, dass wir fest und unerschütterlich und zunehmen sollen im Werk des Herrn, weil dieser Zeitpunkt ja sehr nahe ist. Und somit die Zeit, die uns bleibt, sehr kurz ist, sollen wir fester werden und unerschütterlicher sein in dem Werk des Herrn und sollen ihm dienen. Und ein wichtiger Dienst ist natürlich, dass wir ihn loben und anbeten. Das hat ein sehr großes Vorrecht im Neuen Testament, die Aufforderung, alles, was wir tun im Wort oder Werk, ist im Namen des Herrn Jesus zu tun und Gott, dem Vater, durch ihn zu danken. Das heißt, ein großer Teil unseres Glaubenslebens besteht darin, dass wir wirklich diese Anbetungshaltung haben, dass wir ihn loben und ihm die Ehre geben. Und ein Weiterer Punkt ist natürlich, wie ich vorher erwähnt habe, dass wir ein Leuchter sind, dass wir Licht sind. Wenn wir wissen, dass die Zeit kurz bemessen ist, dann wissen wir auch, dass unsere Freunde, Bekannte, Verwandte zurückbleiben werden. Sie werden hier bleiben in dieser Welt und werden nicht entrückt werden und werden in das schlimme Gericht Gottes kommen. Und das soll uns auch ein Ansporn sein, dass wir für sie bitten und flehen und ihnen das Wort Gottes bringen. Dann das siebte Geheimnis bezieht sich auf die Verhärtung Israels. Davon lesen wir im Römerbrief. Römer 11, Abvers 25. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte, um der Väter willen. Also wir lesen, dass Israel verstockt worden ist zum Teil. Und mit der Verstockung Israel geht einher, dass die Heiden zum Glauben gebracht werden. Und das ist genau das, was wir am Anfang gelesen haben, am Ende vom Römerbrief. Kapitel 16. Das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Durch die Verstockung Israels werden die Heiden zum Glaubensgehorsam gebracht. Und die Heiden werden erreicht mit dem Wort und können gerettet werden. Die Rettung wird auch den Heiden zuteil, dadurch, dass Israel zu Fall gekommen ist. Und Israel wird verstockt bleiben, bis am Ende, bis die Erweckung kommt, über das Volk Israel und der Überrest Israels dann auch gerettet wird und zum Glauben kommt. So, dann kommen wir zum nächsten Geheimnis. Wir haben jetzt das erste satanische Geheimnis. Davon lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 17. Abvers 1. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll von Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Grollen und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und die Groll der Erde. Und der Groll der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, dass sie sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Also diese Frau, von der hier die Rede ist, wird das Geheimnis bezeichnet, das Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und die Gräuel, der Gräuel der Erde. Das ist, sind die Namen dieser Frau. Sie hat also mehrere Namen und wir wissen, auf was sich diese Hure Babylon bezieht. Es ist jetzt schon am Wirken, der Prozess, der dahin führen soll. Es wird nämlich eine Endzeitkirche entstehen, eine abgefallene Kirche, eine gefälschte Gemeinde. Das ist das Gegenstück, der Gegenspieler zu der wahren Braut. Und die Braut wird weggenommen werden, die wahre Braut von der Erde, und dann wird diese Hure Babylon an Macht gewinnen und wird ihre Macht ausstrecken über die ganze Erde. Es wird eine Endzeitkirche entstehen, die eine Mischung beinhaltet aus sämtlichen Religionen, und sie wird eine Macht ausüben, sodass wer nicht Teil dieser Kirche wird, Probleme bekommen wird. Und sie wird viele verführen, sie wird die Welt verführen, und viele werden mit ihr Unzucht treiben. Unzucht im Sinne von geistlicher Hurerei. Die Bibel nennt es geistliche Hurerei, wenn wir Dinge in unserem Leben dulden und Gemeinschaft haben mit Dingen, mit denen wir keine Gemeinschaft haben sollen. Wenn wir zum Beispiel meinen, wir könnten gleichzeitig den Herrn anbeten, Jesus anbeten und im selben Moment die Messe feiern in der katholischen Kirche. Wenn wir meinen, wir könnten das alles miteinander vereinbaren, ohne uns schuldig zu machen. In Wirklichkeit bezeichnet die Bibel das als Hurerei, wenn wir Dinge mitmachen, von denen die Bibel sagt, dass sie für Gott ein Gräuel sind. Das wird aber in einem extremen Maße dann sich entfalten können. Momentan kann es sich noch nicht so entfalten, wie es dann sein wird, weil die Gemeinde noch da ist. Wenn aber die Entrückung dann stattfindet und die wahren Gläubigen weg sind und verschwunden sind von der Erde, dann wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo sie noch mehr Macht gewinnt. Damit möchte ich nicht sagen, dass sie jetzt keine Macht hat. Sie hat schon eine große Macht, und wir sehen, dass die Bestandteile dieser Hure, nämlich ein wichtiger Bestandteil ist ja die katholische Kirche, auch schon viel Blut vergossen hat und Heilige umgebracht hat. Und sie wird ein Teil dieser Endzeitkirche sein, aber auch natürlich der abgefallene Protestantismus. Die evangelische Kirche wird damit reingehen. Und wenn wir in der Offenbarung bleiben, wissen wir, dass sowohl Thyatira als auch Laodicea eben da eingehen wird, und auch Sardes, Thyatira, Sardes und Laodicea. Das ist diese Hure Babylon, die verführerisch ist. Das erste satanische Geheimnis. Jetzt möchte ich auf das zweite satanische Geheimnis eingehen. Davon lesen wir im Thessalonicher Brief. Und zwar im 2. Thessalonicher 2, ab Vers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist jetzt schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, damit sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Das zweite satanische Geheimnis ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das jetzt schon am Wirken ist, das heißt, diese Kraft, dieses Geheimnis ist jetzt schon da und wirkt verführerisch auf die Menschen ein. Aber es wird seinen Höhepunkt finden, in der Offenbarung des Gesetzlosen, des Antichristen. Der Antichrist wird aufstehen und er wird durch satanische Wunder die Welt verführen. Er wird sie verführen und wird viele an sich ziehen, viele in seine Gefolgschaft ziehen. Und die ganze Welt wird dem Tier hinterherstauen. Die ganze Welt wird das Tier anbeten. Und diejenigen werden verführt, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, die das Evangelium von sich gestoßen haben, die Gläubigen belächelt haben und nicht geglaubt haben. Jetzt kommen wir noch zum letzten Geheimnis. Und zwar ist das letzte Geheimnis, davon lesen wir in Offenbarung 16. Bevor wir 16 lesen, lesen wir Offenbarung 10. Offenbarung 10, Vers 7. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten als Heilsbotschaft verkündet hat. Hier kündigt er an, dass wenn der siebte Engel in die Posaune stößt, wird das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie es den Knechten verkündet worden ist. Und jetzt gehen wir zur Offenbarung 16. Wir lesen ab Vers 17. Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft. Und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze, und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen, und die Städte der Heidenvölker fielen, und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweins seines Zornes gebe. Und jede Insel entfloh, und es waren keine Berge mehr zu finden. Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Also diese Ereignisse geschehen beim Ausgießen der siebten Schale. Und die siebte Schale ist ja die letzte Schale der siebten Posaune. Der Engel bläst in die siebte Posaune und dann fangen die Schalengerichte an, die Zornesschalengerichte. Und das letzte des Zornesschalengerichtes ist die siebte Schale. Und das ist das Gericht, das dazu führt, dass das Geheimnis Gottes vollendet wird. Das bedeutet, dass die satanischen Geheimnisse beseitigt werden. Sowohl die Hure wird gerichtet, als auch der Antichrist wird gerichtet. Und dadurch wird es vollbracht, es ist geschehen. Das Gericht über die Erde und über die zwei Geheimnisse wird vollendet. Und das führt dazu, dass der Herr seine Herrschaft antreten kann. Das heißt, das letzte Geheimnis beseitigt die zwei satanischen Geheimnisse und sorgt dafür, dass der Herr seine Herrschaft aufrichten wird auf der Erde. Und wir lesen dann in Kapitel 22, ab Vers 3, und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott der Herr erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eine Verheißung für die Gläubigen. Es wird keinen Fluch mehr geben und der Herr wird gegenwärtig sein, er wird unser Licht sein, er wird uns erleuchten. Deswegen ist weder die Sonne nötig, noch der Mond, er erleuchtet die Stadt, er erleuchtet uns und wir dürfen mit ihm herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit und alle Zeit sein Angesicht sehen. Das ist die Verheißung für uns Gläubige, dass wir alle Zeit das Angesicht Gottes sehen dürfen. Es ist nicht so, dass irgendein Gläubiger sich in einer Ecke verstecken muss, sondern alle dürfen das Angesicht Gottes sehen und diese Gemeinschaft in alle Ewigkeit genießen.